Meine sehr verehrten Menschen, liebe Damen und Herren, herzlich willkommen zu Ready, Set, Podcast Nummer 95. Mein Name ist Andreas Heilmeier und mit mir ist der wunderbare Bernhard Einsiedler, der natürlich als Teil dieses Podcasts, als Gründungsmitglied und als Executive Producer erkannt hat, es ist nicht Folge Nummer 95. Ich habe absolut keine Ahnung, welche Folge das ist. Ich glaube, irgendwas mit 36 oder irgendwas in den 30ern.
Wenn ich die Folgen fertig geeditet habe, die Zahl ist mehr oder weniger zufallsgeneriert.
Hey, was?
Hi, mein Name ist Bernhard. Ich bin heute der Co-Host.
Ich bin massively verwirrt, aber egal. Genau, wir sprechen heute über die Oscars, die wir uns gestern in der Nacht angeschaut haben.
Oder heute.
Oder heute, ja, ist eigentlich technisch gesehen heute.
Hey, ganz kurz, es ist weirdly trippy, wie der Hintergrund hinter dir. Das sind ja nur Linien und das verschwimmt alles so ein bisschen ineinander. Das ist vielleicht der Schlafmangel. Die Oscars gehen nämlich echt weit in die Nacht hinein, aber unseren Fans und unserem Fandom ist nichts zu schade.
Fair point. Unserem Fandom ist nichts zu schade, genau. Genau, wir haben uns also die Nacht um die Ohren geschlagen, um uns die 95. Academy Awards anzuschauen. Wir haben also all unsere Moral mal kurz beiseite gewischt und uns keine Gedanken darüber gemacht, dass diese Awards eigentlich nicht so relevant sein sollten, wie sie es sind. Und nichtsdestotrotz haben wir uns sehr gefreut über das ein oder andere Ergebnis dieser Oscarverleihung. Das heißt, wir geben euch da draußen eine Einführung, dass ihr sagen könnt, ihr wart dabei, obwohl diesmal nichts etwas passiert ist wie der Slap von Will Smith. Das heißt, wahrscheinlich wird keine Sau über die Oscars reden.
Es gab ein paar schlechte Jokes so, aber ich glaube nicht, dass es so viral geht wie letztes Jahr.
Und ich finde es krass, wir haben tatsächlich es geschafft, kein einziges Mal über die Oscar-Schelle von Will Smith bei der 94. Oscar-Verleihung zu reden.
Über was?
Die Oscar-Schelle, also wie er...
Ich weiß von nichts, habe ich noch nie gehört.
Okay, Bernhard, es überrascht mich nicht, dass du keine Ahnung von irgendetwas hast. Böse Zungen würden behaupten, dass das gleiche für Stephen Gätchen gilt. Nein, Spaß.
Bevor wir
Spaß, eigentlich
roasten.
Gar nicht. Eigentlich gar nicht. Ich mag Stephen Gätchen sogar
Andy,
richtig gerne.
Du vergisst gerade etwas.
Ja, wollen wir auch drüber reden, welchen Film wir zuletzt gesehen haben?
Natürlich. Es ist okay. Tradition, genauso wie die Oscars eine gewisse Frauenfeindlichkeit oder so als Tradition haben.
Wow.
Ja.
Ich weiß es. Damn.
Ich habe einen fantastischen Film
dark
zuletzt
joke.
Gesehen. Ja.
Okay, was für einen Film hast du zuletzt gesehen?
Im 70-jährigen Jubiläum läuft bei uns im Lokalkino gerade Singing in the Rain. Das ist ein Musical-Film von 1952. Ich weiß, ein alter Film und Musical, da bist du eigentlich schon sofort raus. Aber oh mein Gott, ist das charmant. Er ist witzig, die tanzen so cool, es macht Spaß. Kennst
Toller
du das?
Film.
Kennst du das, wenn du für deine Friends so eine Oscar-Party schmeißt und in der Vorbereitung, du machst so extra Pesto, du machst Zimtschnecken, du machst noch Brot, das eher zu Chips wird, weil du einfach kein Brot machen kannst. Und währenddessen hörst du den Singing in the Rain Soundtrack rauf und runter, Soundtrack rauf und runter und tanzt in der Gegend rum.
In the rain.
Ja, und genießt einfach das Leben. Das war ich gestern.
Das hört sich gut an.
Ja. Außer von den Brotchips. Ich bin richtig gut im Brotbacken.
Ich überlege gerade, der letzte Film, den ich gesehen habe, den haben wir uns zusammen angeschaut, nämlich The Fabelmans von Steven Spielberg, wo er quasi seine eigene Biografie aufgreift. Aber da sprechen wir noch drüber, quasi in der Folge. Das heißt, der letzte Film, den ich komplett unabhängig davon gesehen habe, war das Klassiker-Meisterwerk Apocalypse Now von Francis Ford Coppola.
Auch das haben wir zusammengeschaut.
Haben auch zusammengeschaut. Voll schön.
Der Horror, ich schaue zu viele Filme mit dir.
Ja, da tun wir tatsächlich. Ein Film über den Vietnamkrieg, der 1979 rausgekommen ist und sehr ahead of its time war. Absolut schreckliche Produktionsbedingungen, die sich über 2 Jahre hinweggezogen haben, die Francis Ford Coppola beinahe seinen Job gekostet hätten. Martin Sheen, die Hauptrolle, der Dad von Charlie Sheen.
Er sieht eins zu eins aus wie Charlie Sheen.
Ja,
Gott. Ich wusste nicht, dass es zwei von denen gibt. Das war eine ganz komische Watch-Experience.
Ah ja, nee, und Martin Sheen war auch, hat beinahe so seine Mental Health komplett verloren in diesem Film und in diesen Dreharbeiten. Es hat sich trotzdem gelohnt. Es war, war ein absoluter Banger von dem
Ready,
Film.
Set, Podcast 2023. fuck mental health.
Fuck that shit.
We need good movies.
Oh, Gottes Willen. Es gibt eine sehr gute Dokumentation, nämlich Hearts of Darkness, die all das beleuchtet. Und da habe ich echt, also da stellst du dir Nackenhaare auf teilweise. Aber egal. Aber okay, kommen wir von der einen politisch fragwürdigen Entscheidung, die jetzt für einen komödiantischen Effekt von mir getroffen wurde.
Offensichtlich.
Zu anderen fragwürdigen Entscheidungen, nämlich Steven Gätjen. Ey, scheiße, ich weiß nicht. Ey. Okay, also, Steven Gätjen ist der Moderator von den Oscar-Shows seit mehreren Jahren. Und
der
ich
deutsche Moderator.
Ja, klar, natürlich. Also der sozusagen die Oscar-Nacht für ProSieben moderiert. Und ich muss dazu sagen, ich finde Steven Gätjen macht das toll. Ich mag Steven Gätjen an sich, ich finde das ein netter Typ. Hat auch einen netten Podcast.
Ich stelle mir da halt immer die Gätchenfrage.
Kommt da noch was oder war das jetzt einfach nur das Wortspiel?
Mach weiter, ich muss mich kurz.
Alter, Bernhard, du gehst mir schon. Ich weiß, Kurzaufnahme, schon gehst du wieder auf den Zack hier. Okay.
Okay, Entschuldigung.
Was ist deine Meinung zu Steven Gätjen? Hat er es gut gemacht, hat er es nicht gut gemacht? Weil ich fand, es war ein bisschen hilarious an manchen Stellen.
Also, man muss es sich halt so vorstellen. Er steht da am roten Teppich, am champagnerfarbenen Teppich, wie er uns, weiß nicht, 20 Mal wissen hat lassen, dass er ja champagnerfarben ist und versucht halt irgendwelche Stars anzuquatschen. Weiß ich nicht, er wirkt halt wie so Menschen im Restaurant, die dem Kellner zuschnipsen. So, der Kellner weiß, dass er zu dir kommen muss. Das ist okay.
Also ich habe es halt geliebt, wo Austin Butler, der Hauptdarsteller aus Elvis, direkt neben ihm stand und ihm wurde halt dieses Interview mit Austin Butler die ganze Zeit denied quasi. Und es war so lustig, dabei zuzuschauen. Und er hat halt versucht, das Beste draus zu machen und hat halt auch das angesprochen. Und es war ein bisschen unangenehm.
Ja, aber hey. Man kann sich manchmal an so awkward Moments ergötzen. Ich habe es nicht gefühlt.
Ganz ehrlich.
Ganz primär unangenehm.
Ganz ehrlich, he tried. Und ich finde, er hat's ganz gut gemacht. Und es war ein netter Einstieg in die ganze Oscar-Verleihung. Und ich dachte mir so, hey, ja. Hab ich Bock, so kann man reinstarten. Ja. Und er hat sich Mühe gegeben. Mhm. Im Gegensatz zu Jimmy Kimmel. Wie manche böse Zungen behaupten. Ich bin eigentlich die einzige böse Zunge hier. Schmeiß Shade zu einer Person nach der anderen.
Ich bin immer noch bei Kimmy Jimmel. Das sind die guten Witze, die um 3 Uhr morgens passieren.
Alter, die Schlaflosigkeit zeichnet sich ab. Obwohl, ganz ehrlich, deine Witze sind so auch nicht besser. Mhm. Aber Jimmy Kimmel. Warte. Tomorrow. Es ist Jimmy Kimmel, ne?
Ja.
Wie heißt denn der andere Superbekannte?
Jimmy Fallon.
Das sind beide Jimmy, okay.
Philly Jalen.
Naja, auf jeden Fall, Jimmy Kimmel hat es moderiert, zum dritten Mal in Folge. Und war okay. Jokes, die er rausgehauen hat, waren teilweise savage.
Also,
teilweise haben sie gar nicht gezündet.
Alter, der Babylon-Joke.
Oh.
Holy shit.
Oh ja, Babylon.
Holy shit.
Der neue von Damien Chazelle, über den wir auch schon im Podcast gesprochen haben, mit Margot Robbie und Brad Pitt, ist massiv getankt am Box-Office. Und da hat er einen Witz gemacht, dass, von denen kann man sich ja abschauen, wie ein Film floppen kann, so nach dem Motto.
Ja. Oh,
das war ein bisschen sad.
Schon. Es war halt auch einfach, ich denke es mir bei Babylon, der hat jetzt ein paar Nominierungen gekriegt und ein paar auch echt gute Sachen gemacht, aber der ist halt komplett leer ausgegangen.
Ja. Also ich meine, ich kann es verstehen, es hat mich jetzt nicht so überrascht, aber ich finde gerade für besten Soundtrack hätte ich Babylon sehr gerne gewinnen sehen, weil ich finde, dass Babylon meiner Meinung nach mit Abstand den besten Soundtrack hatte. Also ich weiß, du findest The Banshees of Inisherin auch ganz cool.
Fand ich richtig stark.
Ja. Aber der hat halt auch nicht gewonnen. Und das ist der nächste Upset. The Banshees of Inisherin mit Colin Farrell, da haben wir auch schon drüber gequatscht im Podcast,
ja.
War wie oft nominiert?
Siebenmal.
Kein einziges Mal irgendwas gewonnen.
Nope. Aber damit ist er ja nicht allein. Es gab 4 Filme, die richtig oft nominiert waren. Es waren eben The Banshees of Inisherin, Tar mit Cate Blanchett, in dem sie eine Operndirigentin spielt. Der ist auch 6-mal nominiert worden. The Fablemans, eben der neue von Steven Spielberg. Und Top Gun Maverick. Nee.
Top Gun Maverick war so oft doch nicht nominiert, oder?
Top Gun Maverick war 6-mal nominiert, ach, aber krass. Den meinte ich gar nicht, sondern Elvis.
Stimmt, Elvis hat auch nichts gewonnen.
Nee, der war auch 6-mal nominiert. Oder vielleicht, er war oft nominiert. Ich kann nicht zählen.
Wie oft war er denn nominiert?
8-mal.
Oh, shit, okay.
Ja, das war der drittmeist nominierte Film dieses Jahr.
Krass. Oh, und Elvis hat keinen einzigen gewonnen.
Nope.
Das ist mir gar nicht so aufgefallen. Spannend. Nee, aber das Ding ist...
Ich habe gelogen, es ist der viertmeist Nominierte. Banshees of Inisherin ist noch öfter nominiert worden.
Ah, wow, Bernhard, okay, du hast es nicht mit Zahlen?
Nope, überhaupt nicht. The Banshees of Inisherin war halt so, das war so mein Top-Pick für viele Sachen. Also nicht nur Musik, sondern auch was Hauptdarsteller, Nebendarsteller betrifft. Ich meine, der ist dreimal für Nebendarsteller nominiert worden. Zweimal in bester männlicher Nebendarsteller ist Banshees of Inisherin nominiert.
Und beste weibliche Nebendarstellerin, keinen einzigen gewonnen.
Ja, also das ist einfach ein Numbers Game an dem Punkt.
Ey, ganz ehrlich, das tut schon ein bisschen weh.
Ja.
Und der Film macht wirklich Spaß. Also er läuft auch aktuell noch in den Kinos in vielen. Und es ist ein wirklich guter Film.
Also meiner Erfahrung nach macht er viel Spaß. Die Erfahrung der Menschen, die ich in meinem Geburtstag gezwungen habe, mit mir reinzugehen, meinten alle so, der ist depressing as shit. Also kommt ein bisschen drauf an, wo du herkommst.
Und was die Definition von Spaß ist, okay.
So ungefähr, ja. Aber prinzipiell, great movie. Sehr schade, dass der leer ausgegangen ist.
Und unser ganz persönlicher Upset, über das haben wir auch schon vorhin gesprochen, Aftersun, einer unserer absoluten Top-Favoriten des ganzen Jahres, hat kaum Nominierungen bekommen. Ich denke, eine einzige nur für besten Hauptdarsteller.
Eine einzige mit Paul Mescal, der auch einen absoluten Abriss hinlegt.
Ja. Gott und leider nicht gewonnen hat.
Leider nicht. Aber er war der sexiest Motherfucker in the crowd.
Das auf jeden Fall. Aber der Upset, den ich meine, war, dass Charlotte Wells, die hat diesen Film Regie geführt und sie wurde noch nicht mal nominiert. Und das ist ein Punkt, der mich massiv anfuckt, weil ich finde, Charlotte Wells hätte nicht nur auf jeden Fall nominiert sein sollen, sondern meiner Meinung nach diesen Oscar auch gewinnen sollen. Und das nervt mich auf jeden Fall, dass sie halt noch nicht mal eine Nominierung bekommen hat. Weil ich finde, es ist ein absolutes Meisterwerk, wie dieser Film Regie geführt wurde. Und ja, I'm very sad and upset.
Voll. Ich frage mich da halt, ob es irgendwelche Reasonings gab von wegen, das ist ihr Regiedebüt und Charlotte Wells hat davor nicht so viel gemacht. Yada, yada, yada.
Ich glaube, da hängt halt einfach viel damit zusammen, dass sie noch nicht so viele Connections einfach in der Filmbranche hat, wie jetzt ein Steven Spielberg. Ich meine, Steven Spielberg, wurde auch genannt, hat einen Rekord gebrochen, dass er in 6 unterschiedlichen Dekaden nominiert war für Oscars, was insane ist. Also in 60 Jahren quasi hat er immer mal wieder Nominierungen bekommen. Und da hast du halt einfach eine Following-Ship. Das ist halt einfach insane. So, der hat Connections, der Typ, der hat Fans, die... Wie Jaws sozusagen noch glorifizieren, also von 75.
So es gibt einfach deutsche Eltern, die benennen ihre Kinder, die mal Moderatorin werden, nach Steven Spielberg.
Ich weiß nicht, ob das der Punkt ist.
Steven Gätjen, confirm.
Steven Gätjen ist nach wie vor ist in Amerika auch geboren. Also ich kann mir vorstellen, dass es...
Dann ergibt ja noch mehr Sinn.
Kann sehr gut sein, aber ich weiß es nicht.
Steven hin oder her, Charlotte Wells ist ja nicht die einzige Frau, die einfach komplett ignoriert worden ist. Jimmy Kimmel hat auch einen Witz gemacht, darüber, dass eben bei Best Director keine Frau nominiert worden ist, sind wir wieder beim Thema vom letzten Jahr. Aber ich meine, letztes Jahr haben sie es ja einer Frau gegeben. Cool, jetzt haben wir wieder 20 Jahre gut oder so, wenn wir nach den Regeln gehen. Ich finde es lächerlich, vor allem, weil es mehrere Filme gab. Ich denke auch, dass She Said, das ist ein Film von einer deutschen Regisseurin, der ist auch nirgends nominiert, ist ein Film über...
Harvey Weinstein.
Genau, über zwei Journalistinnen, die einfach in den 2010er Jahren die ganze Situation um Harvey Weinstein. Alter, so ein krasser Film. Und ich kann verstehen, dass ganz viele Filmemacher, die mit Harvey Weinstein irgendwo auch Connections haben, da nichts mit zu tun haben wollen. Aber ja, da sind wir wieder beim Thema. Die Oscars verkaufen sich als schöner Glitzer.
Und das war tatsächlich eine Sache, die mir ein bisschen auf die Nerven gegangen ist in diesen Oscars. Dass es so oft gesagt wurde, hey, wir sind so divers. Wir achten da drauf und so weiter. Die diversesten Oscars ever, ever, ever. Und zu einem gewissen Grad ist es auch so, dass es besser wird. Aber ich denke mir, man sollte mehr machen und weniger drüber reden. Weil sie reden sehr viel drüber, wie divers sie denn jetzt geworden sind. Und dann denke ich mir so, okay, dass man Charlotte Wells ignoriert bei beste Regie, denke ich mir so, das ist einfach nur falsch und es nervt mich halt einfach, dass dieses Aushängeschild quasi so, sich dieser Pin selbst so rangehängt wird und gleichzeitig halt einfach nicht so viel dahinter ist.
Ey, voll. So, ich denke es mir nicht mal nur bei Charlotte Wells, Auch Gina Prince-Bythe ist nicht nominiert worden. Das ist die Regisseurin von The Woman King. Das ist ein Film über afrikanische Kultur. No shit, dass das in Hollywood keinen Platz hat.
Aber ich meine, fandest du den jetzt so gut?
Ich finde, The Woman King hat viel Spaß gemacht. Also definitiv nicht auf einem Level mit After Sun für mich. Und ich würde ihn auch tatsächlich nicht in die Richtungen bringen, wo andere Sachen nominiert sind. Aber dass der Film halt komplett ignoriert worden ist, weil Costume Design ist von dem großartig. Ich finde, die Sets sehen auch echt cool aus. Mhm. Ist schade. Und da sind wir eben genau bei dem Punkt. So, ja, es passiert viel hinter den Kulissen. Es gab einen Beitrag, den sie mitgemacht haben zum Museum, das Hollywood intern oder so stattfindet und dass dort jetzt auch die Arbeit, die wichtige Arbeit von POCs und einfach von nicht weißen Menschen gehighlightet und zelebriert wird. Und das ist cool, dass es passiert. Aber wenn man so viel drauf redet und so viel drauf schwört und das Endresultat halt einfach immer noch das alte ist, man merkt, dass wir am Anfang von einer Transition stehen, wo wir hoffen, dass die Transition auch passiert. Ich will nicht nur shitten, weil man muss auch sagen, ja, so wenn man sagt, wir fangen jetzt an, was zu ändern, dann dauert es immer noch ein paar Jahre, bis dann auch wirklich die Effekte davon zu sehen sind. Ich hätte es halt einfach nur gern, dass es ein bisschen schneller ging.
Ja, falls es euch interessiert, was es denn alles für Schattenseiten da gibt, wir haben tatsächlich mal eine Folge explizit nur darüber gemacht, über die Schattenseiten der Film Awards, wo wir auch eben die Golden Globes mal ein bisschen seziert haben und was da alles schief läuft. Das war anlässlich der Oscars 2022.
Ja, tatsächlich letztes Jahr.
Genau. Ey, damn. Stimmt, das ist jetzt die dritte Oscar-Folge, die es dann mit Ready, Set, Podcast geben wird, kommt mir gerade. 2021 haben Laura und ich eine gemacht, 22 du und ich, über die Schattenseiten der Film Awards und jetzt dann die erste, in Anführungszeichen, normale Folge, wo wir mal über die ganzen Gewinner und Gewinnerinnen sprechen und so weiter, weil es halt das erste, in Anführungszeichen, normale Filmjahr auch für deutsche KinobesucherInnen war. Dementsprechend leiten wir über der großen Preisverleihung. Wer hat gewonnen? Wer hat aufs Maul bekommen? Wer wurde mit Fanfaren begrüßt? Und an der Stelle haben wir eine kleine Besonderheit für euch. Wir haben nämlich ein Mikrofon mitlaufen lassen und ein paar der Reactions von uns mitgeschnitten. Da ist unter Umständen auch meine sehr liebe Freundin mit dabei. Für all diejenigen, die sich fragen, welche dritte Stimme da im Ready Set Podcast Bunde noch mit dabei ist.
Ihr werdet es hören. Es wird ein kreatives Meisterwerk. Ich schnipsel den Spaß. Vielleicht gibt es am Ende kurze Outtakes, weil wir haben ein paar fantastische Witze gemacht.
Ganz ehrlich, ich finde es sehr geil, wenn es Outtakes geben würde. Aber dann steigen wir ein mit der ersten großen Kategorie für uns, nämlich bester Animationsfilm.
Und an der Stelle will ich mich gleich aufregen. Ich finde die Kategorie bester Animationsfilm scheiße.
Oh, willst du, dass es einfach in bester Film mit reinkommt?
Ja. Ja.
Und dann komplett ignoriert wird für den Rest des Lebens.
So ungefähr. Nee, aber ich werde einmal ganz kurz die Filme nennen, die bei bester Animationsfilm nominiert worden sind. Das ist zum einen Guillermo del Toro's Pinocchio. Ist ein Stop-Motion-Film, der die Geschichte von Pinocchio mit einem bisschen anderen Spin erzählt. Wenn ihr wisst, was Pinocchio ist, sprinkle some Italian Fascism on that. Und das ist es. Ist ein wirklich schöner Film. Ist visuell unglaublich beeindruckend und er hat mich auch berührt. Lass ich mal so stehen.
Man kann an der Stelle eigentlich auch erwähnen, weil ich vermute, das ist der Grund, wieso du dich aufregen wirst gleich.
Ja.
Der Film hat auch den Oscar gewonnen für Best Animated Feature.
Herzlichen Glückwunsch. Es ist auch wirklich ein schöner Animationsfilm. Puss in Boots, der gestiefelte Kater 2, ist ein fantastischer Film, der auch nominiert war und der leider ohne Preis davon gegangen ist.
Ja, Puss in Boots hat so viel Spaß gemacht und ich hätte auch gern gesehen, dass der gewinnt.
Ja, und es schmerzt mich. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber es sei mal dahingestellt.
Ich glaube, ein sehr entscheidender Punkt ist, dass Guillermo del Toro vorne drauf steht. Also der Typ ist eine richtig, richtig fette Größe in Hollywood mit Filmen wie Big Fish oder Pan's Labyrinth.
Ja.
So, also der ist eine ganz, ganz große Hausnummer.
Er ist ein sehr bekannter Typ so und ich kann es verstehen. Auf der anderen Seite muss man jetzt sagen, Puss in Boots ist ein DreamWorks-Film. Und ich meine, wenn wir uns die anderen nominierten Filme ansehen, das sind zum einen Turning Red, der Pixar-Film, der letztes Jahr rausgekommen ist. Und der ist halt einfach ein bisschen forgettable. So nicht mal die Memes daraus sind besonders gut.
Oh.
Ja, finde ich etwas enttäuschend. Wenn man auch sagen muss, es werden Perioden gereferenced, that's good. Mädchen haben Perioden, jetzt auch im Film. Herzlichen Glückwunsch. The Sea Beast ist ein animierter Film über Schifffahrt, Seemonster. Okay, scheint relativ gut angekommen zu sein. Und zu guter Letzt Marcel de Shell with Shoes On. Das ist ein unglaublich schnuckeliger Film über eine kleine Muschel.
Oh.
Er ist richtig cute.
Aber fuck that. Wir wollten Puss in Boots, a.k.a. der gestiefelte Kater.
Ja, ich wollte,
weil Action und der Sieger der Hessen.
Er ist der Held von Hessen. Nee, es geht halt weiter als das, weil ich mir denke, okay, es gibt Filme, die im Rick and Morty-Style oder BoJack Horseman eben tatsächlich Adult Audiences haben, die nichts für Kinder sein werden. Und das ist halt ein Ding, wo ich mir denke, ja, da geht halt viel verloren.
Und Guillermo del Toro hat ja auch am Einstieg seiner Dankesrede gesagt, Animation is Film. Also er will quasi so diese Trennung, glaube ich, damit zu einem gewissen Grad auch kritisieren und
ja,
so ein bisschen das mehr pushen.
Es erinnert so ein bisschen daran, dass bei den Golden Globes, das wurde ja auch gereferenced, dass in den ursprünglichen Oscars, ähnlich wie bei den Golden Globes, bester Film für einmal Kategorie Comedy und einmal Drama oder eben Nicht-Comedy vergeben wurde und das danach geändert wurde.
Und ich glaube, dass tatsächlich ganz viele Leute echt nicht so interessiert an Animationsfilmen sind. Gerade wenn es um die Oscars geht, Bernhard, deshalb wurde es am Anfang genannt und dann war es auch schon wieder vorbei. Das war sehr kurz.
Glaubst du, das wird gemacht, dass die Kinder ins Bett können?
Es wäre schon witzig.
Es wäre extrem witzig.
Ich stelle mir das gerade so vor, so Cosplay-Party, wo ganz viele so gestiefelter Kater cosplayen und dann sind sie richtig enttäuscht.
Okay,
oh,
jetzt
Gott,
bin ich sad.
Das hört sich echt grob an.
Können wir über was Witzigeres reden?
Okay, fangen wir an, mal ein paar der Gewinner und Gewinnerinnen des Abends zu verkünden. Nämlich, es gibt eine große Breite an Filmen, die nur einen einzigen Award gewonnen haben. Denn die allermeisten Awards, die gehören drei Filmen, auf die wir am Ende dieses wunderschönen Abends kommen werden. Nämlich, also jetzt geht es um die Einzelnominierungen, für beste visuelle Effekte hat gewonnen Avatar 2, The Way of the Water. Keine Überraschung. Avatar 2.
Wer hätte es gedacht?
Ja, ich hätte gerne gehabt, dass Top Gun Maverick gewinnt, weil ich finde, Top Gun Maverick ist absolut insane. Ich meine, kann man drüber streiten, dass es halt einfach nicht sonderlich viele visuelle Effekte sind, weil ich meine, Tom Cruise und Co. sind teilweise einfach wirklich in Düsenjets geflogen, wo ich mir denke, so, that's fucking insane. Aber das hat so gut ausgesehen. Das hat so gut ausgesehen. Aber ja, kann man nichts machen.
Ja, man muss halt auch einfach sagen, Avatar 2 ist so ein Visual Effects Fest. Das ist so, ne? Du schreibst Abi und du weißt, ja, in Mathe kommen drei Fächer dran. Ich lerne eins, dass ich damit über die Punkte komme. Das hat Avatar 2 gemacht.
Ich weiß nicht, was ich von diesem Vergleich halten soll, aber ich stimme dir einfach mal zu, weil fuck Avatar.
Und fuck Mathe, holy shit.
Dann Sound hat Top Gun Maverick gewonnen.
Herzlichen Glückwunsch an der Stelle.
Mein Pick, mein Favorit, und das hat mich gefreut, dass Top Gun Maverick wenigstens irgendwas gewonnen hat, weil ganz ehrlich, der Film saved Cinema so ein bisschen und der hat einfach sehr viel Spaß gemacht. Du hast ihn nicht gesehen, ich weiß.
Ja.
Hast du es verpasst?
Ich weiß.
Und du hast jetzt mal so ein paar Szenen gesehen, wie sie in diesen Düsenjets rumfliegen.
Ja.
Das war beeindruckend, oder?
Das sieht schon echt richtig gut aus. Fühlt es für dich so ein bisschen nach Vindiction an? So Visual Effects hat es nicht bekommen, aber Sound zumindest. Zumindest einer für Top Gun Maverick.
Ja, an der Stelle geht das Ganze an James Mather und sein ganzes Team. Und ganz ehrlich, finde ich zurecht, weil diese Flugzeuge hören sich sehr sexy an und ich war sehr beeindruckt.
Bist du so ein... Muss dein Auto sich gut anhören?
Ja, safe. So, mein VW Polo.
Nice.
Da schneide ich schon den Auspuff ab.
Ey.
In der Innenstadt.
Ne, früher, so mit 6, habe ich an mein Fahrrad mit so Gummibändern Karten befestigt, die dann in den Speichen waren.
Lol.
Ja, sodass es sich so wie so ein Drrrr anhört, so wie so ein Motor. Alter. Ja,
richtiger
das war,
Car-Guy damals noch.
Ja, aber das war der Kartenmotor, das haben wir alle gemacht.
Ja, wir haben ja letzte Folge haben wir über Sounddesign eigentlich nicht viel verloren, weil wir eben sagen wollten, ne, gehen wir uns nicht so gut aus. Dafür aber über die nächsten Kategorien, nämlich besten Original Song.
Oh, shit.
Und den hat ein indischer Film gewonnen, über den wir ebenfalls schon gesprochen haben. Boah, wir haben so ein gutes Händchen gehabt für gute Filme dieses Jahr.
Ja,
nämlich.
Schon. Ist es Natu?
Safe.
Oh, bitte lass es Natu sein.
Safe. Jetzt ein Life of the Fall, Natu. RRR. Das ist der indische Film, der über Revolution und Armee und.
Rise, Roar, Revolt. Zwei historisch nicht ganz akkurate Friedenskämpfer finden sich und hauen ganz vielen weißen Arschlöchern aus Großbritannien aufs Maul und kriegen aber auch aufs Maul und es werden Tiger geschlagen und sie haben Dance-Battle mit Menschen und es ist so fucking epic. Er ist auf Netflix, schaut ihn euch an. Wenn ihr das nicht wollt, weil es dauert über 3 Stunden, dann schaut euch einfach nur die Tanzszene an.
Von Natu, dem Song, der gewonnen hat.
Ja.
Bernie Dinger ist richtig enthusiastisch hier reingestartet.
Voll. Aber er kennt darin, dass ihr diesen Film sehen müsst. Die Musik allein. Oh, fantastisch.
Ist auch massiv viral gegangen. Also auf YouTube hat der Song Natu über 250 Millionen Aufrufe. Auf TikTok auch viral gegangen. Also das war richtig insane. Und da gab es auch eine Performance, eine Live-Performance.
Yes.
Die hat sehr viel Spaß gemacht.
Tatsächlich werden ja alle Songs, die nominiert sind, live. Genau. Der Song ist auf jeden Fall von MM Caravan und Chandra Bose. Chandra?
Ich weiß es nicht.
Chandra Bose.
Ich weiß leider nicht, wie man es indisch ausspricht.
An der Stelle vielleicht nochmal ein Entschuldigung für eventuelle falsche Aussprachen und auch falls wir Personen nicht nennen, die relevant sind. Wir sagen und Team dazu, wir halten uns an das, was Google uns sagt, welche Menschen die Frontrunner oder Runnerin sind.
Ja, dann als nächstes Costume Design.
Oh, hier wird's wild. Wer hätte es gedacht? Es ist ähnlich wie schon 2018 wieder The Black Panther.
Warte, das würde mich jetzt interessieren. Hat Ruth E. Carter damals auch schon Kostümdesign gemacht?
Ja, sie hat beim ersten Black Panther mitgemacht.
Damn, okay. Also hat sie 2 Oscars jetzt in der Tasche.
Ja.
Wenn sie noch einen gewinnt, kann sie jonglieren damit.
Das setzt voraus, dass sie jonglieren kann.
Safe wird sie es dafür lernen. Auf jeden Fall, Ruth E. Carter hat gewonnen für Black Panther. Und die Kostüme haben auch schon wirklich sehr sexy ausgesehen. Und auch wenn es noch andere coole Kostüme gab, beispielsweise Everything Everywhere All at Once, hat er sehr, sehr coole Kostüme auch. Zurecht.
Okay.
Und dann im letzten Einzel-Award-Fest, das wir hier jetzt einmal durchhauen, ist Writing. Und in dem Fall Writing für ein adaptiertes Drehbuch. Und da hat Women Talking von Sarah Polley gewonnen.
Yes, Women Talking ist ein Film über Frauen in einer religiösen Kommune, die von einigen sexuellen Übergriffen der Männern eben aus besagter Kommune geprägt sind. Ist ein intenser Film, so. Ist leider auch der einzige Preis, den er so gewonnen hat. Er war tatsächlich noch für anderes nominiert, unter anderem tatsächlich Best Picture. Aber an der Stelle herzlichen Glückwunsch natürlich. Sehr cool.
Natürlich.
Ich weiß nicht, da kommt der Schweizer raus.
Okay.
Ja, Schweiz fühlt sich irgendwie so nach Zelebrieren an, oder?
Tatsächlich, ja.
Ne?
Ich weiß, was du meinst.
Ja.
Aber eben auch mit der fantastischen Frances McDormand in einer der Hauptrollen. Und es ist halt ein Historiendrama. Also muss man Bock drauf haben. Und ich, ganz ehrlich, ich freue mich schon, wenn der auf Streamingdiensten rauskommt. Dann kann ich den nämlich nachholen. So, Bernhard.
Andreas.
Wollen wir zu den big Gewinnern des Abends kommen?
Yes. Also machen wir erstmal den Small Big
Gewinner. Den Small Big Gewinner. Nee, ich finde auch, der ist ziemlich big.
Es ist ein ganz schlechter Witz.
Es geht um The Whale.
The Whale.
Von Darren Aronofsky.
Genau, mit Brandon Fraser in der Hauptrolle. Brandon Fraser kennt man vielleicht, der hat in Die Mumie mitgespielt, eben schon in den 90ern. Und er war auch in Scrubs. Er ist der beste Freund von Dr. Cox.
Und Die Reise zum Mittelpunkt der Erde, Teil 1.
Korrekt.
Da kenne ich ihn nämlich hauptsächlich her.
Aha. Brandon Fraser auf jeden Fall war längere Zeit nicht in Hollywood gegenwärtig. Das liegt unter anderem an wilden Situationen um seine Ex-Frau herum. Er hat es mit diesem Film allerdings wieder geschafft, auf die große Stage zu kommen. Und es war sehr emotional. Zum einen wurde dieser Film prämiert für das beste Make-up. Es geht eben um einen übergewichtigen Vater, der mit seiner Tochter reconnecten will. Und
also mit übergewichtig meinen wir wirklich, wirklich, wirklich übergewichtig.
Ja, also der Film nimmt sich viel Zeit, da auch verschiedene Stages zu zeigen, verschiedene Stadien, in denen die Adipositas sind. Was das Make-up-Department da gemacht hat.
Was an der Stelle halt super schade ist, dass man den in Deutschland noch nicht sehen kann. Der hat noch keinen Release. Dementsprechend können wir das nur anhand von Bildern beurteilen, die wir uns halt angeschaut haben. Und es ist ziemlich, ziemlich impressive. Also wenn man sich allein schon den Trailer anschaut, sieht man schon, okay, Brandon Fraser ist nicht so extrem adipös wie in diesen Trailern. Und das ist schon ein ziemliches Meisterwerk, wie die das hinbekommen haben, das einfach realistisch und gut aussehen zu lassen. Ich meine, ja, ich persönlich hätte auch gern The Batman gesehen, weil Colin Farrell als den Pinguin, kann man mal googeln, Colin Farrell, das ist der Typ, der bei Banshees of Inisherin die Hauptrolle gespielt hat. Und in The Batman spielt er halt einfach den Pinguin und er sieht nicht wie der gleiche Mensch aus.
Es ist so, also ich erkenne nicht mal die Augen.
Es ist komplett so, ist ja
normal,
so insane.
Ne? Ich dachte mir so bei Planet der Affen oder so. Bestes Beispiel. In den Augen erkennst du ja, welcher Mensch da dahinter steht. Ich weiß nicht, was sie aus Colin Farrell da gemacht haben. Es ist unglaublich, unglaublich wild. Ich dachte mir aber, Make-up war generell sehr stark.
Auch im Westen nichts Neues.
Ja.
Hat auch sehr, sehr gutes Make-up und Hairstyling gehabt.
Ja, und ich muss tatsächlich auch sagen, Elvis sieht auch ziemlich fantastisch aus, wie Elvis, also Austin Butler, im Verlauf seines Fames, natürlich dann auch mit Übergewicht und mit Drogen etc. dealen musste. Wie das repräsentiert wird, sieht so stark aus. Das ist, also generell Make-up, Hairstyling war dieses Jahr sehr stark.
Das war echt eine ziemlich, ziemlich intense Kategorie.
Herzlichen Glückwunsch an der Stelle an Annemarie Bradley und ihr Team.
Und vor allem auch herzlichen Glückwunsch eben an Brandon Fraser. Er hat nämlich eine der ganz großen Kategorien gewonnen, nämlich bester männlicher Hauptdarsteller. Ganz ehrlich, ist ein gutes Comeback.
Ist ein started from the bottom, now we're here. Ist das Comeback, das du machen kannst. Sehr intensiv. Also man hat gemerkt, dass er bei seiner Dankesrede mit vielen Gedanken auf diese Bühne gegangen ist. Es war ein bisschen konvolut für, man weiß gewisse Dinge darüber, was seine Situation damals war. Aber ich glaube, dass es vor allem in dem ganzen Rahmen von Hollywood und der Academy und den ganzen Menschen, mit denen er zu tun hatte und hat, eine sehr bewegende Rede war. Wenn man nicht so ganz den Einblick hat, war es ein bisschen weird. Nichtsdestotrotz, ich freue mich richtig drauf, The Whale in den nächsten Wochen anzuschauen. Natürlich auch die Empfehlung. Ich schiebe sie einfach schon mal so vor.
Gibt es einfach jetzt schon mal eine Empfehlung, auch ja, wenn du es noch nicht gesehen hast.
Ich finde Brandon Fraser richtig sympathisch.
Also wirkt wie ein sehr lieber Mensch.
Ja.
Dann, Bernhard, kommen wir zu den beiden absoluten Abräumern des Abends gestern.
Yes, es ist Zeit. Fuck den ganzen Shit, der davor war.
Fuck that.
Irrelevant.
Vergesst alles. Jetzt wird es nämlich spannend. Und das ganz Besondere auf Platz 2 und einer der absolut besten Filme des Jahres auch, es war ein deutscher Film.
Fuck you.
Es ist krass, ein deutscher Film. Nämlich Im Westen nichts Neues. All quiet. Okay.
Bam.
Boah, ganz ehrlich, diese Mucke
killt mich. Die Mucke jedes Mal.
Deutschland, let's go. Wir haben darüber gesprochen im Zuge unseres Jahresrecaps. Und ich glaube, wir haben beide Im Westen nichts Neues Platz 2 gegeben. Wenn ich mich nicht täusche, stimmt, wir haben beide Im Westen nichts Neues Platz 2 gegeben.
Haben wir?
Haben wir.
Ich dachte, ich hätte Aftersun Platz 2 gegeben.
Ja, Aftersun hast du ausgeklammert, genau wie ich.
Oh, stimmt, wir waren vorausschauend.
Stimmt, also ich meine, Aftersun hätte es auch verdient.
Ja.
Aber egal. Im Westen nichts Neues ist ein Film nach der Buchvorlage von Remarque. Im Westen nichts Neues eben auch. Und es behandelt den Ersten Weltkrieg. Wir haben darüber schon gesprochen. Es ist ein absolut sehr, also ein verstörender Kriegsfilm und ein Antikriegsdrama, das gerade in der aktuellen Zeit einfach extrem hittet. Und mein Gott, das war echt, echt unangenehm, diesen Film zu sehen. Und nichtsdestotrotz eine der wichtigsten Kinoerfahrungen, die ich hatte. Weil ich hatte das Glück, den auch eben im Kino sehen zu können. Aktuell auf Netflix streambar. Und auch die erste Netflix-Originalproduktion, die einen Titel in Best Picture gewonnen hat. Auch wenn es eben nur Best Foreign Picture war. Denn Im Westen nichts Neues hat, halten Sie sich fest, meine Damen und Herren und liebe Menschen zu Hause, hat besten fremdsprachigen Film gewonnen. Und das ist ein großes Ding. Das ist intens. Das letzte Mal, dass ein deutscher Film diesen Award gewonnen hat, war von Florian Mark Donnerstein oder wie auch immer er heißt. Donnermark? Der hat so einen richtig, richtig fancy Namen. Egal, Das Leben der Anderen.
Oh.
Das DDR-Drama, das wir alle wahrscheinlich 5-mal in der Schule gesehen haben und das ist halt auch einfach wirklich ein guter Film. Der hat damals 2006, 2007, irgend sowas, hat der den Film für besten fremdsprachigen Film gewonnen und jetzt, über 15 Jahre später, endlich mal wieder ein deutscher Film. What the fuck? German movies are back? Habe ich da Comeback gehört?
Oh, so, ne, mein Fuck you vorhin war einfach, die patriotischen Witze, sie bieten sich zu sehr an.
Ja,
hell yeah.
Germany.
Love it. Und es ist einfach so, das ist nicht die Message vom Film. Überhaupt nicht.
Nein.
Aber es ist ein fantastischer Film und absolut verdient. Die anderen in der internationalen Kategorie, die nominiert waren, waren unter anderem Close, ein belgisches Drama über zwei Jungen, die sich einfach sehr gern haben.
Genau, haben wir auch schon mal kurz in der Folge drüber gesprochen.
Ja, ein argentinisches Courtroom-Drama, das die Militärregierung in den 80er Jahren kritisiert. Eo, ein Film über einen Esel. Ich inserte hier kurz einen Soundclip.
Ist es dieser langweilige Eselfilm?
Ja, genau.
Oh mein Gott.
Der gewinnt. Hast du den gesehen?
Nee, aber er
sehr... Dann stürze ich mich aus diesem Fenster.
Tales davon berichtet.
Wild, oder?
Ich frag mich gerade so sehr, was du für einen Soundclip reingehauen hast.
Du wirst es sehen. Ich habe schon ein bisschen prepared.
Wahrscheinlich ist es irgendein Shade, den ich an Eo werfe.
Möglich. Und der letzte ist The Quiet Girl, ein irischer Film. Von denen ist im Westen nichts Neues. Einfach sehr klar der die schwerste Thematik mit sich bringt. Der aber auch einfach, Gott, ey. Gott, ist, der lässt sich nicht los.
Ganz ehrlich, hat auch zu Recht gewonnen, finde ich. Und ist ein absoluter Banger. Das Einzige, was mich an dieser ganzen Sache nervt, also ich meine, das ist jetzt Meckern auf einem Niveau. Im Westen nichts Neues war der einzige Film, der auch allgemein für Best Picture nominiert war.
Ja.
Und da denke ich mir so, es ist doch absolut klar, dass der dann Best Foreign Picture gewinnen muss, weil es ja anscheinend der einzige war, der für die Academy in Anführungszeichen gut genug war, den auch in die allgemeine Filmkategorie reinzupacken. Und dann denke ich mir so, lol.
Okay. Ich dachte, du wirst dich über was anderes aufregen.
Meinst du, dass Triangle of Sadness, ein fremdsprachiger Film, in der besten Filmkategorie nominiert war, aber nicht in bester fremdsprachiger Film?
Ich dachte, du wolltest dich über noch was aufregen.
Achso, nee, aber das war sozusagen so, wo
das
ich mir denke,
ist tatsächlich
ein bisschen inkonsistent.
Ja, da hat sich wohl jemand gedacht, Vetternwirtschaft? Fragezeichen.
Wer weiß, wer weiß.
Wer weiß, wer weiß. Was wir allerdings wissen, ist, dass die Musik in dem Westen nichts Neues fucking traumatizing ist. Und ey, dieser Film hat 4 Oscars gewonnen und 4-mal fängt dieses
Piece da, an. Da, da.
Ja, und es ist einfach nur so, ey, die Flashbacks, die hochkommen. Und ne, da gehen Leute hoch, um ihre Preise entgegenzunehmen. Und du sitzt einfach nur da und bist wieder zurück. Ah, das war schlimm. Allerdings hat er beste Musik gewonnen.
Okay, jetzt weiß ich, was du meinst.
Ja.
Ich hätte nämlich, wie gesagt, sehr gerne gehabt, dass Babylon beste Musik gewinnt. Und ich finde es nicht cool. Weil Babylon hat so einen tollen Soundtrack. Hört ihn euch an auf Spotify. Es ist wirklich, wirklich ein absoluter Banger.
Ja, die Musik ist von Justin Hurwitz. Der hat auch schon für La La Land, was eine andere Produktion von Damien Chazelle ist, die Musik gemacht und ist auch ein Banger. Holy shit. Also wenn du Party machen willst, Babylon ist hier für dich.
Und wenn man Bock auf die etwas andere Party hat, dann Volker Bertelmann mit Im Westen nichts Neues.
Ich weiß nicht.
Kann ja sein, ne? No King Shaming bei Ready Set Podcast.
Irgend so ein Schlachthaus-Rave vielleicht.
Oh mein Gott.
I guess.
Ein Schlachthaus-Rave, genau das.
Gibt's sowas?
Safe hast du es schon mal gegeben.
Bestimmt.
Naja, Im Westen nichts Neues hat aber noch mehr gewonnen, war 9-mal nominiert und hat 4-mal den Preis eingeheimst. Eben bester internationaler Film, beste Musik, bestes Set-Design, also bestes Szenenbild und beste Kamera. Und ganz ehrlich, bei den anderen denke ich mir, kann man machen.
Absolut. Also das Szenenbild. Ich meine, der Film spielt eigentlich nur an der Grenze zwischen Deutschland und Frankreich, die sich im Ersten Weltkrieg ja teilweise einfach nur ein paar hundert Meter oder so verschoben hat und sonst war das ein Stillstand da. Dieses Ödland so aufzubauen und diese, ich weiß nicht, so eine Ästhetik darin zu finden, was diese absolute Zerstörung und Trostlosigkeit ist, das ist so stark.
Und ich finde, das ist auch einfach ein ganz entscheidender Punkt, wieso dieser Film so gut funktioniert. Weil es diese Sinnlosigkeit des Krieges einfach auf eine Art und Weise darstellt, wie es davor noch, keine Ahnung, ich hab ja schon ein paar Kriegsfilme gesehen und ich finde gerade diese Komponente der Sinnlosigkeit schafft der Film einfach nochmal ganz anders darzustellen.
Heroismus existiert nicht in diesem Film. Und ich finde, das ist es, was Im Westen nichts Neues so sehr von anderen Kriegsfilmen abschottet, dass du einfach keine Figur hast, die einen Helden spielt oder die sagt, hey, ich bin hier irgendwo ein Charakter, an dem was Gutes gehalten wird. Daniel Brühl oder Daniel Brühl, noch vielleicht am ehesten der Versuch, einen Vertrag mit den Franzosen auszuhandeln. Aber prinzipiell gibt es keine Möglichkeit, an diesem Krieg etwas zu sehen, wo man sagt, ja, das wäre jetzt wie zum Beispiel in einem Hacksaw Ridge, zumindest ein Charakter, der pazifistisch ist und den wir deshalb auf eine andere Art dennoch in einem Kriegsgeschehen idealisieren können. Das geht bei Im Westen nichts Neues nicht. Hier wird kein gutes Blatt gelassen.
Zu Recht, weil so entfaltet der Film einfach diese wahnsinnig gute Wirkung. Ja, Bernhard, bisschen Downer, oder?
Bisschen Downer, aber um davon wegzukommen, ich bin dafür, dass wir uns, bevor wir uns das geben, was wir schon letztes Jahr im März predicted haben, nämlich den besten Film des Jahres, wollen wir die zweit- bis zehntbesten Filme des Jahres kurz nennen.
Also, welche Filme sind denn alle nominiert gewesen?
Korrekt.
Wir kommen jetzt die größte Kategorie.
Ja, Best Picture, das ist der Ehrentitel. Und es gab ganz gute Sachen, so wie zum Beispiel Avatar 2. Krass. Freut mich richtig, dass der nominiert ist. Hatte richtige Chancen. Im Westen nichts Neues. Ist auch nominiert. Wir haben schon drüber gesprochen. The Banshees of Inisherin von Martin McDonagh. Ganz ehrlich, von den Nominierten, wenn es nicht der geworden wäre, von dem wir alle wissen, dass das werden würde, wäre The Banshees mein Top-Pick gewesen. Daneben dann Elvis von Baz Luhrmann, The Fablemans, Steven Spielberg, Tar von Todd Phillips, Top Gun Maverick, wissen wir nicht, Triangle of Sadness, Ruben Östlund und Women Talking von Sarah Polley. Das ist eine gute Auswahl. So. After Sun hätte mit reingemusst und vor allem The Fishtail fehlt mir. So, The Fishtail, das wäre es geworden. Aber der glorreiche Gewinner dieses Abends und eigentlich generell in dieser ganzen Oscar-Nacht ist...
Ich mache einen Trommelwirbel für dich.
Danke.
Aber ich denke, dass er gewinnt und ich hoffe, dass er gewinnt.
Yes, here we go. Yes!
Krass.
Oh.
Krass.
Fuck.
Krass.
Ey.
Ich hätte das nicht, keine Ahnung, so am Anfang, wo man das mitbekommen hat, dass dieser Film da ist und wo man den dann gesehen hat, vor jetzt dann, ist ja fast ein Jahr her, dass wir den gesehen haben.
Ja, im März ist der rausgekommen.
Ey.
Wir haben damals Witze gemacht, ne?
Ja.
Everything, everywhere, all at once. Das Meisterwerk, das wir schon letztes Jahr ein bisschen vorschnell mit der beste Film des Jahres in der Folge behandelt haben.
Das ist ja genau ein Jahr
ziemlich
her.
Ziemlich genau ein Jahr, ja.
Im März 2022 haben wir gesagt, der beste Film des Jahres, und jetzt ein Jahr später hat es den Oscar bekommen für bester Film des Jahres.
Ja, der Film ist 11-mal nominiert worden, hat 7-mal abgeräumt und zwar intens. Also nicht nur so Kleinscheiß wie zum Beispiel Editing. Gott, ist das Editing großartig. Paul Rogers und sein Team haben da sowas Wildes gemacht, weil dieser Film ist ja mit Multiversums-Shit und mit Kostümen und Locations, der geht ja all over the place. Und dass das einheitlich Sinn ergibt und trotzdem Spaß damit hat, was es alles sein kann, fantastisch. Fantastisch. Daneben, beste Nebendarstellerin und bester Nebendarsteller gingen beide an Everything Everywhere All at Once. Einmal für Jamie Lee Curtis.
Oh mein Gott.
Nicht dein Ernst.
Was?
Nicht dein Ernst, Alter. What the fuck?
Ihr seid nicht zufrieden?
Bro.
Ich würde nicht sagen, nicht zufrieden, nur so.
Also ganz ehrlich, gönnst Jamie Lee Curtis voll. Sie hat sau, also ganz ehrlich, ist eine coole Schauspielerin.
Aha.
Teufel trägt Prada, Queen einfach.
Das ist Meryl Streep, du Opfer.
Ach, shit.
What nein, the fuck?
Nein, scheiße. Fuck.
Knives Out.
Knives Out meine ich auch, aber ich meine vor allen Dingen.
Stimmt.
Freaky Friday. Kennst du Freaky Friday?
Ja.
Hat die schon einen Oscar bekommen?
Nee, Jamie Lee Curtis ist heute das erste Mal nominiert sogar, ja, glaube ich.
Ja, schau her, ist doch schön.
Miss Deirdre, diese Steuerfrau, IRA, nicht IRA, was auch immer. Das ist eine wilde Rolle. Das war wahrscheinlich mit so einer der größten Reveals dieses Abends, dass Jamie Lee Curtis beste Nebendarstellerin gewinnt.
Die Crowd hat es auch sehr gefühlt. Sie wurde sehr gefeiert dafür.
Jamie Lee Curtis ist auch einfach pretty great. So.
Ganz ehrlich muss ich dazu sagen, Jamie Lee Curtis finde ich, also ich gönne es ihr von ganzem Herzen. Ich finde, Jamie Lee Curtis ist eine tolle Schauspielerin und hat auch eine coole Rolle gehabt. Aber nichtsdestotrotz, finde ich, gab es andere Nominierungen, die einfach so ein bisschen mehr das Potenzial gehabt hätten. Ja.
Also ich finde auch, also vor allem Carrie Condon aus The Banshees of Inisherin wieder, das wäre mein Pick gewesen. Jamie Lee Curtis hat unter anderem auch gegen Stephanie Sue gewonnen. Das ist ihr Co-Star aus Everything Everywhere. Wurden nämlich zwei nominiert. Bei bester Nebendarsteller wurde es Ki Hyo Kwan.
Vor allem liebe ich halt, also sein Charakter, finde ich, ist halt super, super wichtig fürs Cinema allgemein. Ja. Was es für eine neue Definition von Männlichkeit hat.
Ja.
Brandon Gleeson.
Yes! Yes! Oh! Oh!
Women. Offiziell jetzt Sigma Women.
Jetzt ist er Sigma Women.
Der hat mich einfach zum Heulen gebracht in dem Film.
Oh mein, ey, was das für ihn heißt. Oh, er weint jetzt schon.
Damn. Ohne Scheiß, das freut mich so hart.
Das freut mich auch so sehr.
Women, unser Gott, unser absoluter Lieblingsmann. How to be a man for the future.
Hat auch eine sehr bewegende Rede gehalten.
Also
es war wahrscheinlich so der emotionalste Moment des Abends, wo er darüber erzählt, hey, ja, ich bin als Flüchtling hierher gekommen, ich war ein Jahr lang in einer Flüchtlingsunterkunft und dann habe ich es geschafft, irgendwann hierher zu kommen an diesen Punkt in meinem Leben. So, eigentlich gibt es das ja nur im Film, aber nein, weil das ist der American Dream.
Das war
ein bisschen witzig. Das war ein bisschen sehr witzig, wo er das gesagt hat.
Unsere Reaktion so...
Okay.
America, fuck yeah.
Immer so richtig schöne Rede. American Dream, okay.
I can't. Es war einfach... Es kam so out of nowhere. Ich glaube, sowohl deine Freundin als auch ich saßen da und wir haben geheult. Du hast dich einfach gefreut und wir waren nur so, ey, Waymond, er ist es, er ist der Mann. Und es ist einfach so, er hat schon den Golden Globe dafür gewonnen. Und es ist einfach so viel. Es ist so schön, die Geschichte, dass, einfach auch die Message, er hat auch darüber gesprochen, dass jetzt eben, ne, er ist schon relativ alt, aber deswegen, das heißt nicht, dass man seinen Traum aufgeben sollte. Bleib dabei. Und das ist richtig cool. Und dann so, America. Okay.
Das war sehr witzig. Asian Guy loves America.
Ja.
And the American Dream.
Moving on. Gott, bei dem Film gibt es zu viel zu sagen. Machen wir mal ein bisschen mehr Tempo hier rein. Er hat auch bestes Drehbuch gewonnen, aka bestes Original Screenplay. Sehr cool. Die Daniels, das sind die...
Daniel Kwan und Daniel Scheinert.
Ja, extrem coole Menschen. Die durften eben insgesamt dreimal auf die Bühne für bestes Drehbuch, bestes Directing und bester Film. Es war so wild. Die haben jedes Mal nämlich richtig schöne Reden gehalten, wo sie Klassiker so, ne, man bedankt sich bei seiner Familie für das, was sie einem ermöglicht haben. Aber im Fall von Daniel Kwan ist es eben auch wieder eine Immigrant-Story, dass seine Mutter ihm vieles ermöglicht hat, das sie so nie konnte. Und das ist richtig schön. Und das war so, fand ich stark. Das war repräsentativ für viel an dem Abend. Also viele Personen, die tatsächlich Immigrant Stories hatten, die bei den Oscars auch prämiert wurden. Das sollte auch gesagt sein.
Fair point. Muss man den Oscars auch lassen.
Genau. Und der letzte Preis, der noch aussteht, der geht an unsere gute Evelyn, an Michelle Yeoh für beste Hauptdarstellerin. Das war auch nochmal richtig emotional. Ich glaube, das war der vorletzte Preis, der verliehen worden ist.
Und sie hat auch wirklich schöne Dinge in ihrer Dankesrede gesagt. Hat erstmal diesen Preis allen Jungen und Mädchen da draußen gewidmet, die so aussehen wie sie. Also die halt einfach ein asiatisches Erscheinungsbild haben, weil sie war die erste Asiatin, die diesen Preis bekommen hat.
Das ist richtig cool. Mhm. Man muss sagen, Kate Blanchett hätte es vielleicht auch verdient.
Ja, eigentlich schon. Weil ich finde, Kate Blanchett in Tar hat einfach nochmal, also... Ich meine, es ist halt so, man vergleicht Comedy oder Drama-Comedy mit einem richtig krassen Drama. Und ich finde, es ist halt einfach nochmal ein bisschen mehr emotionale Spannweite dann einfach da, die Kate Blanchett da einfach abfeuern kann. Und ich finde, Kate Blanchett hat einfach wirklich, 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 wirklich was sehr Beeindruckendes dahinterlassen. Und dementsprechend, ich hätte es auch Kate Blanchett sehr gegönnt, aber ich finde es sehr cool, dass Michelle Yeoh den gewonnen hat und ich gönne es ihr von ganzem Herzen.
Voll.
Und sie hat auch, wie gesagt, tolle Dinge gesagt, nämlich beispielsweise auch zusätzlich noch, dass sich Frauen niemals sagen lassen sollen, dass sie irgendwie jenseits ihrer Prime sind, weil sie ist einfach auch schon über 60. Und das ist halt cool, dass es überhaupt einen Film gibt. Und die Prämisse von Everything Everywhere All at Once, gestern wurde sie kurz zusammengefasst, stell dir deine Mutter in Matrix vor. Und das ist halt das ein geiles so Konzept.
Gut. Es ist so gut. Ey, ganz ehrlich, ne, wir haben gestern nochmal drüber gequatscht. So Everything Everywhere oder After Sun, was ist so unser Lieblingsfilm von letztem Jahr? Und Everything Everywhere, ich kann es nur nochmal sagen, ich finde es schwierig, immer wieder zu sagen, was für ein fantastischer Film es ist. Weil zum einen sagt man es zu oft, zum anderen ist es halt nicht einer dieser Filme wie Im Westen nichts Neues, der sich hinstellt und dich traumatisiert und du bist danach nur so, ja, ich habe hier jetzt ein Päckchen dabei, das sich so nicht einfach loswerd. Everything,
gemein.
Voll. Aber Everything Everywhere ist einfach so Trauma-Healing. Du gehst danach raus und du siehst die Welt
in einem besseren Licht so.
Ja, sie ist farbiger, alles riecht und schmeckt besser, es ist einfach schön. Du willst ein besserer Mensch sein. Und dass ein Film das schafft, das hätte meiner Meinung nach auch alle 11 Nominierungen verdient.
Ja, Point. Und was auch ein wichtiger Punkt ist, was mich sehr freut, dadurch, dass dieser Film einfach die großen Kategorien gewonnen hat, wird er höchstwahrscheinlich nochmal einen Release bekommen. Im Gabo beispielsweise läuft er jetzt dann nochmal.
Oh, hell yeah.
Das heißt, an alle da draußen, die verpasst haben, unserer Schauempfehlung zu folgen, Everything Everywhere All at Once wird höchstwahrscheinlich noch in einigen Kinos jetzt nochmal anlaufen. Schaut euch den Film an. Der macht so viel Spaß. Er ist intens, er ist viel, er ist krass und es ist eine Überstimulierung der Nerven und der Sinne, aber im positivsten Sinne. Und es macht wirklich, wirklich viel Spaß und der Film macht so viele tolle Dinge. Und wir haben wirklich schon eigentlich genug über den gesprochen. Wir haben eine ganze Folge nur für diesen einen Film dediziert. Wir waren sehr happy, wo der gewonnen hat. Wir waren sehr happy.
Wir waren sehr happy.
Und ich hoffe, ihr seid jetzt alle sehr traurig. Aber warum, Bernhard? Warum sollen sie denn traurig sein?
Weinen gesundes?
Auch. Seid in touch mit euren Emotionen. Aber vor allen Dingen, weil wir am Ende angekommen sind dieses sehr besonderen Abends. Also, ich meine, wir nehmen die Folge um 16 Uhr auf, jetzt gerade am Tag danach. Aber nichtsdestotrotz, wir bleiben bei der Analogie. Wir waren am Oscar-Abend mit dabei. Und ich hoffe, wir konnten euch durch diese Oscar-Nacht hindurchführen. Wir hatten auf jeden Fall eine sehr lange Nacht, aber auch eine sehr gute. Wir hoffen eben, dass ihr auch noch ganz viele gute Nächte haben werdet. Wenn ihr eure Tage aber generell immer besser machen wollt, folgt uns auf Instagram @readyset.podcast. Lasst Feedback da, lasst Vorschläge da, was wir in der Zukunft machen sollen. Und noch wichtiger, folgt uns auf Spotify. Einfach den Follow-Button klicken, dann verpasst ihr auch nicht, wenn wir nächste Woche in 2 Wochen, alle 2 Wochen montags immer eine neue Folge veröffentlichen. Und zum abschließenden Abschluss des Abschlusses, bleibt gesund. Auf bald.
Michael B. Jordan. Smash. Das war so sympathisch. Es wirkt... Ich würde es gerne mit deinen Augen sehen, weil du ja so Sprechkunst oder auch so reden, ja, ne? Ach, hast ja studiert. As an action filmmaker
Also ich bin Sprecherzieher, ich analysiere das.
He's a savage.
Er spricht Giga-Chat.
Coming out swinging. Best documentary short. Elephants! Oh, they have hair! Yes!
Elephant!
We love the elephants!